Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 307 am 6. Dezember. Ich bin der Weihnachtswichtel Philipp Glöckner und telefoniere zweimal die Woche mit dem Nikolaus Philipp Glöckner. Schön, dich zu sehen. Wir haben eine kurze Frage aus der Community bezüglich der letzten Folge. Und zwar kam rein, wieso ist die NRR, Net Revenue Retention, bei 135, wenn der Umsatz nur 34% und die Anzahl der Kunden um 22% steigt? Den Snowflake-Fragen. Ich würde es für dich beantworten, weil...
Hatte ich das nicht als Logikaufgabe schon gestellt? Es ist ja nur ein Missing Link. Also ich glaube, es gibt genau eine logische Lösung. Aber entschuldige.
Mehr große Kunden, die bleiben und mehr Geld ausgeben.
Das stimmt, aber es ist nicht der entscheidende Faktor. Ich glaube, der entscheidende Faktor ist noch ein anderer. Aber
was ist der entscheidende Faktor?
Dass die was sind die Informationen? Die NRR, Net Revenue Retention, ist bei 135. Das heißt, Kunden, die vor einem Jahr schon Kunden waren und dieses Jahr noch Kunden sind, das ist die Definition von NRR, geben im Durchschnitt 35% mehr aus als im Vorjahr, beziehungsweise geben 135% ihres Vorjahresbudgets aus. Es gibt zwei Erklärungen. Da müssen wir jetzt es gibt keine feste Definition von NRR und DBNER, aber man könnte jetzt nochmal gucken, ein Grund könnte sein, dass der Zeitraum sich unterscheidet. Das wäre auch noch eine Möglichkeit übrigens, aber wie auch immer, das ist glaube ich nicht der Grund. Der durchschnittliche Kunde, der noch da ist, gibt 135% mehr aus. Der Umsatz steigt aber nur um 34%. Und jetzt kann man sagen, okay, dann sind vielleicht Kunden verschwunden. Aber die Anzahl der Kunden steigt auch um 22%. Wie kann das sein? Das ist die Frage. Mathematisch ist das nur so möglich, wenn größere Kunden churnen, die sozusagen dadurch den Umsatz drücken, also das Umsatzwachstum drücken, und kleinere Kunden hinzukommen, die für Kundenwachstum sorgen, aber noch keinen positiven Effekt auf NRR haben oder auch keinen übermäßig großen Effekt auf Umsatzwachstum. Das ist die logischste Erklärung. Also einfach gesagt, sagen wir, du hast fünf Kunden, es gibt hier in der Community, hat jemand das eigentlich sehr gut erklärt, Phil05 auf doppelgänger.io/discord, unser Community, das ist eigentlich ein ausreichend gutes Beispiel, deswegen verlesen wir es einfach. Also in der Bezugsperiode, im sozusagen Jahr 0, hat man 10 Kunden, die jeweils 10 Millionen Umsatz machen, dann hat man 100 Millionen Umsatz. So. Und im Jahr 2 verliert man 3 dieser Kunden. Also so schlimm ist es bei CrowdStrike nicht, oder bei Snowflake nicht, keine Sorge. Aber man verliert zum Beispiel 3 Kunden. Die anderen haben aber eine positive NRR von 135. Das heißt, die machen 13,5 Millionen Umsatz. Von 10 mal 135 sind 13,5 Millionen Umsatz. Und dann gibt es 5 Neukunden, die aber kleiner sind. Zum Beispiel im Schnitt dann 8,1 Millionen. Und dann kommt man trotzdem auf 135 Millionen. Oder sagen wir mal, man könnte jetzt sagen, die sind 7,9 Millionen groß. Dann wäre der Umsatz von 100 auf 134 gestiegen. Aber die NRR wäre trotzdem 135. Und typischerweise sind Neukunden immer ein bisschen kleiner als die Bestandskunden. Ne? Deswegen wachsen Kunden immer in diese größeren Gebiete rein. Also teilweise werten Unternehmen ja aus, auch Kunden ab 100.000 Umsatz oder ab 1 Million Umsatz. Deswegen steigt die Zahl immer mehr eigentlich. Und das ist die Erklärung letztlich. Aber was das relativ sicher heißt, ist, dass Snowflake auch Kunden verliert. Sonst wäre es mathematisch fast nicht mehr möglich, außer wenn sich die NRR zum Beispiel auf last 12 months, letzten 12 Monate bezieht. Das Revenue ist aber monatsspezifisch. Das wäre eine andere alternative Erklärung. Und es können hier beide Sachen auch gleichzeitig wahr sein. Aber es ist erstmal ein gutes Zeichen, dass einem das als vermeintlicher Logikfehler auffällt. Es gibt aber, wie gesagt, diese zwei Szenarios, die Und-Oder-Konditionen sind, dass entweder kleinere Kunden gefunden werden und größere ausfallen, oder dass sich die Net Revenue Retention Net Dollar Retention auf einen längeren Zeitraum bezieht. Und das Quartal wäre dann insofern einen vorlaufenden Indikator. Und dann würde die NDR aber weiter sinken.
Was auch sinkt, ist die Anzahl der Beschäftigten bei Spotify.
Boah, Low-Überleitung.
Die Spotify hat am Montag announced, dass sie sich von...
Hey, es geht hier um Menschen. Ja? Nee, du machst wieder nur eine geile Überleitung draus.
Ja, 17% der Belegschaft wurde am Montag und am Dienstag announced, dass sie leider gehen müssen. Das sind 1500 Leute. Ich würde mal davon ausgehen, dass das ja international auch den deutschen Markt betrifft. In der Vorbereitung habe ich mir nochmal unsere alte Folge angehört. Und zwar war da verwunderlich, dass du keine Anzahl der Headcounts gefunden hast in dem Earnings Call. Also wir hätten fast drauf kommen können, dass da noch was passiert.
Weisen Sie sonst aus? Haben Sie diesmal nicht ausgewiesen? Ich habe es auch gesucht, logischerweise. Aber ich konnte es nicht finden diesmal, tatsächlich.
Und die Earnings damals wurde positiv aufgenommen, irgendwie plus 10%. Du hast auch gesagt, dass du beeindruckt bist, dass man so eine Kostendisziplin hat, obwohl man damals sich nur von 2% der Leute entlassen oder getrennt hat. So, wahrscheinlich war das der Hebel, warum jetzt entschieden worden ist, da mehr zu machen. Weil die Aktie hat ja jetzt erneut positiv sich entwickelt.
Ja, ich glaube 5,5% oder so. Nee, was haben wir heute?
Kurzfristig meine ich auch sogar 10%.
Ja, geht gerade wieder ein bisschen runter. Ach nee, achso, schon 2 Tage her, ne?
Ja.
7% sind wir diese Woche im Plus und davon mindestens 6 durch die Nachricht. Nicht verwunderlich, weil es wird die Kostenbasis, also 17%, das ist jeder Sechste, ne? Relativ deutlich. Das heißt, das wird die Kosten signifikant beeinflussen. Operativen Ausgaben sind im Moment bei ungefähr 4 Milliarden im Jahr. Das heißt, da fallen irgendwas, keine Ahnung, 800 Millionen weg. 700, 800 Millionen im Jahr, wie gesagt. Das ist signifikant. Also, wenn man davon ausgeht, dass irgendwie gleich über die Management-Ebenen verteilt ist. Ja, ich glaube, was es ein bisschen schwerer gemacht hat, ist, dass Spotify ja profitabel war. Das letzte Quartal, wie du richtig gesagt hast. Also sie haben es von der mangelnden Profitabilität schon in die Profitabilität geschafft und jetzt cutten sie aber weiter und ich glaube, das ist definitiv schon mal einer, also das kann man glaube ich relativ klar sagen, dass es, ich will nicht sagen, alles falsch gemacht, aber was sie ja seit 2 Jahren predigen oder seitdem Layoffs irgendwie überhaupt ein Thema sind, und also nicht nur wir, so irgendwie jeder, der einigermaßen Erfahrung hat, sagt, dass sagen diese Salami-Taktik, also mach Layoffs immer so drastisch wie möglich und wenn du es irgendwie schaffst, das ist natürlich auch schwerer als, also einfacher gesagt als getan, aber mach es nur einmal. Was Spotify gemacht hat, ist, dass sie einmal 6% am Anfang des Jahres, dieses Jahres glaube ich, entlassen haben und dann nochmal so in Mitte des Jahres 2%, also 6% entspricht 6, oder hat damals 600 Mitarbeitern entsprochen, dann haben sie nochmal so 200 Leute hinterher entlassen. Nach einem halben Jahr. Das ist schon mal super schlecht für die Moral eigentlich. Und dann, wenn jetzt der große Hammer nochmal hinten dran kommt mit jeder Sechste, 16-17%, ist das aus so Kredibilitäts-, Vertrauensgründen, Moralgründen, glaube ich, ja, eigentlich genau das, was du verhindern willst. Ich weiß nicht, was man geglaubt hat, was in der Zwischenzeit passiert. Also hat man geglaubt, das Zinsszenario ändert sich oder dass der Umsatz schneller wächst oder. Also man hat ja mit Preiserhöhung jetzt einmal dieses positive Ergebnis erkauft, so das ist ein Einmaleffekt. Aber ich frage so, warum, du kennst das Modell ist ja durch, so traurig wie das ist, aber durch diese, dass man 70% der Einnahmen an die Labels abgibt und eine dementsprechend kleine Rohmarge hat, ist es ja sehr berechenbar, das Modell. So, das wächst nicht mehr groß, schneller oder langsamer. Wie gesagt, die letzten 10% Wachstum hat man irgendwie nur aus Preiserhöhungen hinbekommen. Oder zumindest unter der Zuhilfenahme von Preiserhöhungen ist vielleicht das richtige Wort. Das kann man nicht sehr oft wiederholen. Ja, dann denk ich so, warum hat man nicht einmal sofort 20% gehen lassen am Anfang? Das wäre die bessere Variante gewesen, scheint mir. Oder ich wüsste jetzt nicht sagen, auf welche Informationen man noch gewartet hat, ehrlich gesagt. Dass der Werbemarkt kurzfristig nicht ansieht, ist relativ klar, dass der Musikmarkt sich nicht grundlegend verändert. Ich glaube, sie. Und wenn du das glaubst, was ich gerade sage, dann musst du fast glauben, dass es neue Bad News gibt. Nämlich zum Beispiel, dass es wirklich so ist, dass die 10% Wachstum zuletzt nur mit Preiserhöhungen gekauft sind. Das kann man eigentlich rausfinden. Aber wir hatten ja ein Nutzerwachstum. War das nicht Spotify, die so viele Nutzer wie noch nie gewonnen haben?
Ja, doch. Aber alle in dem kostenlosen Segment.
Ach nee, so viel wie noch nie stimmt nicht. Vorquartal waren 36, jetzt nur noch 23. Also sie haben so viel wie im Vorjahr geschafft, aber nicht so viel wie im letzten Quartal. Und also was das Problem sein könnte, ist einfach, der Headcount wurde schon 2 Quartale, nicht reportet sich gerade. Das Problem könnte sein, dass sie einfach TikTok und YouTube Music stärker spüren. Und dass sie eigentlich wissen, dass so Wachstum, das war es mit Wachstum. Deswegen ist die beste Möglichkeit, das bessere Ergebnisse zu generieren, ist, also dass irgendwie der Facebook-Move 20% Kosten rausnehmen oder hier ein Sechstel Kosten rausnehmen. Und ja, der Markt hat jetzt positiv reagiert. Ich habe auch kurz überlegt, so kann man das positiv traden? Also der Markt ist so eiskalt, dass Entlassungen eigentlich immer positive Kursauswirkungen haben. Und natürlich verändert sich die Kostenbasis hier, aber ich glaube schon auch, dass das heißt, dass wir auf der Wachstumsseite Probleme sehen werden. Also auf der Topline, also Umsatzwachstum. Ich glaube, wenn man, weil eigentlich hat man die operativen Ausgaben ja ganz gut im Griff, hat beim Marketing ganz gut gespart und so weiter. Würde der Umsatz weiter wachsen, könnte man sagen, die Firma wächst einfach in die Profitabilität rein. Dann warten wir halt noch 5-6 Quartale. Dann kommen wir auch auf eine gute Marge. Aber ich glaube, dass sie eigentlich wissen, dass der Umsatz nicht so stark steigt dieses Jahr. Und dass dementsprechend man deswegen die Kosten anpasst. Das wäre meine beste Erklärung, aber ich weiß es nicht.
Der Grund, der announced wurde, war ja Wachstumsschwierigkeiten im vergangenen Jahr. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Abwanderungsquote, auf Englisch Churn, durch die Preiserhöhung vielleicht doch größer ist als erwartet. In dem Earnings Call da zum 3. Quartal haben sie immer gesagt, so unsere Erwartung ist, dass die Preiserhöhungen immer besser laufen als gedacht. So, vielleicht läuft es aktuell gar nicht so gut. In Europa, also in Deutschland zum Beispiel, werden ja alle jetzt bis Ende des Jahres irgendwie umgeswitcht. So, eine andere Sache ist, Vermarktung läuft vielleicht auch schlechter, als sie predicted haben. Dort meinten sie ja immer so, in Q4 läuft richtig viel, vielleicht läuft gar nicht mal so viel und viele der Nutzer, die dazugekommen sind, sind ja in dem Free-Tier-Modell. Das andere ist, vor 3 Wochen haben sie Audiobooks gelauncht in Amerika und da war mein Gedanke, vielleicht haben sie gemerkt, dass sie sich, also wahrscheinlich nicht, weil so ein Layoff wird ja nicht so kurzfristig gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht gemerkt haben, dass sie durch das Hörbuch Produkt ihre eigene Vermarktung kannibalisieren, weil die Leute nicht mehr den Premium-Exclusive-Podcast hören, von den die 15 Stunden, die sie auf Spotify sind im Monat, sondern halt ein Hörbuch ohne Werbung. Das würde die Werbeumsätze verschlechtern. Und
ich glaube, dass es prinzipiell so ist, aber würdest du im Hörbuch keine Werbung hören?
Also im Premium-Account glaube ich nicht. Das ist ja als Premium-Nutzer angeboten.
Aber als Premium-Nutzer hörst du Werbung und Podcast? Ach ja, stimmt.
Im Exclusive. Und wir haben ja in den Raps gesehen, dass 4 oder 8 von den 25 Podcasts in Amerika, die Top 2, sind ja 2 Exclusives, die durch Werbedeals monetarisieren. Und
aber A wäre das, also ich finde es eine gute Herleitung, aber es wäre schon hart stupid einfach. Also nicht von dieser, sondern von Spotify. Und gleichzeitig ist das Audiobook-Produkt wirklich so präsent?
Noch nicht, aber es wird ja erst gestartet.
Ich würde mich wundern, wenn das signifikant Einfluss hätte auf die Ergebnisse. Also ich folge deiner These, ich glaube, das ist gut hergeleitet. Das Einzige, sozusagen, woran ich nicht glaube, ist, dass der Effekt, den du beschreibst, den es sicherlich gibt, so stark ist, dass er jetzt signifikant irgendwie die Ergebnisse beeinflusst. Das glaube ich wiederum nicht. Ansonsten kann das schon sein, dass sie keinen Gefallen tun. Ne? Und ich habe das vorhin gerade, also wenn ihr das hier fertig gehört habt, nachher, in plus einer Stunde, habt ihr gestern festgestellt, dass schon ein Defner und Schäpe, daher Dietmar Defner, sich vermeintlich verdienterweise sozusagen im Wüstensand in Oman suhlt. durfte ich bei Defno und Chipitz, sagen wir mal, wieder den Pausenclown, Lückenbüßer machen. Und da haben wir das auch schon besprochen, sozusagen die Probleme mit dem Geschäftsmodell mit Spotify. Mein Take ist eigentlich, dass Spotify wirklich jedes Quartal hart, und ich glaube genau, das machen sie ehrlich gesagt, aber jedes Quartal hart um 0,15% oder 15 Basispunkte Rohmarge kämpfen muss. Über Podcasts, über Audiobooks, über den Labels ein bisschen Geld abnehmen, ein paar Tickets verkaufen, ein bisschen Merch machen. Dafür, dass sie eigentlich die Plattform sind, die die Künstler zu oder Artists zu Consumer-Beziehungen intermediiert, verdienen sie nicht genug Geld daran, muss man mal relativ klar sagen. So, und sie kriegen die Plattenverträge nicht mehr geändert. Die Labels sind bei ihnen signifikant investiert, haben, glaube ich, zusammen 20% der Company. Das war am Anfang der Company, so zur Erklärung, relativ wichtig, damit sie überhaupt die Rechte bekommen, Musik im Internet zu streamen. Dann haben sie Sony, BMG, Warner und sagen die Major Labels investieren lassen. Aber jetzt sorgt es meiner Meinung nach dafür, dass sie die bestehenden Verhältnisse in der Musikindustrie verfestigen. Also Spotify ist einfach der beste Grund, warum es zu keiner Innovation in der Musikindustrie kommt. Einfach gesagt. Zumindest nicht im sagen Musikkonsumieren. Ich glaube, live passiert unheimlich viel. Sah mal so aus, als würde NFT andere Sachen so ein bisschen mehr passieren, aber ganz ehrlich, es ist halt so, dass Labels unheimlich viel Geld bekommen. Dann wird immer gelästert, was die Artists bekommen, nur so wenig. Im Zweifel verdient Spotify aber weniger als die Labels, ganz oft, ist mein Gefühl. Und von dem Modell kommen sie nicht runter, deswegen müssen sie einfach auf allen anderen Sachen irgendwie kämpfen. Und wie gesagt, das klingt so altklug, ich bin mir sicher, sie tun das alles. Und viele der Leute, die jetzt entlassen wurden, haben sicherlich daran gearbeitet. Und das Entlassungsschreiben klang ja auch so, als wäre sich Daniel Ek sehr bewusst, sozusagen, dass er auch Leute gehen lässt, die jetzt vielleicht nicht irgendwie sozusagen fett am Knochen waren oder fett die Firma angesetzt hat. Das heißt, da sind bestimmt ein paar gute Leute gegangen. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen so, dass in die Tiefe der Alterskohorten ist es schwer zu wachsen. Also kriegst du noch jemand dazu, Spotify, also ganz ehrlich, wer Musik hört oder Podcast-Fan ist, der kennt Spotify und bezahlt oder wird niemals bezahlen, gefühlt. Schwer Leute dann noch, glaube ich, umzuswingen. Ich glaube, es ist schwer, noch ältere Leute, die älteren Kohorten zu, also was Markus Lanz und hier prächtig geschafft haben, dann, also wenn du mit den Rentnern nicht hinterm Sofa hervorholst, so, dann schaffst du es auch gar nicht mehr, glaube ich. So, wen willst du noch bringen, um die Rentner auf Spotify zu bringen? Und Jungkohorten, glaube ich, da ist TikTok und YouTube Music einfach ein Riesenproblem und ist einfach schwer zu wachsen. Plus, du hast ein bisschen Budgetrestriktion, dass Spotify zumindest Premium echt ein Luxus ist, den sich so die Leute, die marginal auf der Grenze leben, also für die das nicht eine No-Brainer investiert. Also wir können sagen, wir hören so viel Podcast, so viel Musik, irgendwie ein Fünftel unserer Zeit verbringen wir mit Podcasts, wenn wir Raps glauben können. Natürlich würden wir die zwischen 12 und 15 Euro dafür zahlen, ist gar keine Frage. So 50 Cent am Tag ist mir es wert, einfach irgendwie eine einigermaßen gute UX auf Podcast zu haben. Aber es gibt halt Leute, für die das eben nicht so essential ist. Und da verliert man sicherlich auch ein paar. Also was dir zu deinem Punkt, Churn, ne, kommt.
Ja, wobei der einzige Grund auf Spotify zu sein ist, dass du einen Exclusive-Podcast hören möchtest. Also es gibt ja genug okay Podcast-Player.
Wenn man ein privilegierter, weißer, rich Dude mit dem iPhone ist.
Wieso?
Es gibt Leute, die haben kein iPhone.
Aber es gibt ja Podcast-Apps. Kostenlose.
Ja, aber willst du ja auch Musik hören, nicht nur Podcast.
Ja.
Dann landest du bei, wenn du jung bist, bei YouTube oder TikTok. Ansonsten bei Deezer oder Spotify. Und in den meisten Fällen Spotify.
Ja, könnte mir auch vorstellen, dass...
Weißt du, was der Chip jetzt auch erzählt hat? Die haben nur noch 25% oder 24%, zwischen 24 und 27%, um genau zu sein, Spotify-Anteil. Was auch eine gewisse entweder Altersdynamik oder ich weiß nicht, was das impliziert. Oder die woke Spotify-Leute zensieren wirklich Defno und Chipitz. Was ich mir nicht vorstellen kann, natürlich. Hast du eine Erklärung dafür, du als Podcast-Experte?
Ich würde sagen, es wird mehr auf dem internen Player von denen gehört.
Wirklich?
Auf der Webseite, ja.
Ja, müssen wir mal.
Jeder
also bei uns sind noch 42% Spotify. Und zwar immer so 40, 40, 20, ne? Also 40 Apple, 40 Spotify, 20 Gemüse. Ja, wie viel haben wir beim Webplayer?
Gar nichts. Gar nichts. Auf der Webseite passiert gar nichts. Aber
ich stelle mir gerade so ein, nee, darf man es sagen, so ein, den typischen Hörer vor, wie er so, wie so das Leben der anderen mit so einem übergroßen Kopfhörer vor seinen Rechner geht und sagt, Hildegard, ich höre jetzt den neuen Podcast und klickt im Internet Explorer, im Edge-Browser auf Play im Webbrowser. So meinst du, funktioniert das?
Ja, oder in der App.
Aber das erklärt ja nicht, warum Spotify runtergeht.
Ja, wahrscheinlich hören die jungen Leute, haben jetzt ihr ganzes Geld verloren oder haben keine Lust mehr, die Sachen zu hören. Also Spotify ist ja schon immer eher die jüngere Zielgruppe gewesen.
Das glaube ich auch,
ja. Und vielleicht ist da ein bisschen was verloren gegangen. Vielleicht gibt es mehr iPhones.
Ja, Schwund ist immer.
Und ich glaube halt, YouTube gewinnt ein bisschen im Podcast-Spiel. Also es wird ja, es geht ja immer mehr auf Video und das versucht Spotify ja auch, aber das lehrt halt auch, schnell auf YouTube dann zu gucken, wenn du schon einmal im Bewegtbildmodus bist.
Ja, wahrscheinlich.
Kurze Werbeunterbrechung. Ich habe am Montag mit David Müller von der Public Cloud Group, kurz PCG, gesprochen und er hat mir erzählt, wie die PCG eine Cloud-Native-Lösung für das Startup LeaseHub entwickelt hat. Aus mehreren veralterten Windows-Applikationen wurde eine skalierfähige Cloud-Native-Web-Anwendung mit Frontend. Alles agil entwickelt in der AWS Cloud. Wir haben ja bereits mehrfach über die Hyperscaler und ihre Mehrwerte gesprochen. Das ist jetzt mal ein konkretes Business-Beispiel. Die Public Cloud Group entwickelt skalierbare, hochleistungsfähige und sichere Cloud-Native-Applikationen und hat zertifizierte Kompetenz in AWS, Microsoft und Google Cloud. Falls du also ein neues Produkt in einer der drei großen Clouds bauen möchtest oder vor einer Transformation in die Cloud stehst, schau bei pcg.io vorbei. Da schreibt man P wie Philipp, C wie Cloud und G wie Glöckler. Das bin ich. Und mehr Informationen zu der Cloud Native Application Entwicklung gibt's in unseren Shownotes. Also viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende.
So, ansonsten Twilio hat auch nochmal 5% Entlassung nachgelegt. Mal kurz in die Zahlen schauen, was das eigentlich heißt.
Auf der Börse wurde es auch positiv entgegengenommen. Also eigentlich muss da jeder CEO jetzt wissen, ich muss Leute entlassen. Das ist gut für mein eigenes Portfolio.
Ja, also ich habe ja gesagt, das ist nicht gegessen bei dieser ersten Layoff-Welle. Ich glaube, Leute haben zu früh gesagt, irgendwie 10-12%, jetzt sind wir durch. Weil wenn das Wachstum dann, guck mal, bei Twilio haben wir gegenüber Vorquartal negatives Wachstum, gegenüber Vergleichsquartal Vorjahr noch 5% Wachstum. Also wenn du da die Mitarbeiter hältst, 5%, also wenn du deine Gehälter nicht um 5% erhöhst jedes Jahr, dann verlierst du Mitarbeiter auf dem einen oder anderen Weg. Also du kannst sie entlassen oder du kannst die Besten warten, bis die Besten von alleine gehen. Aber Fakt ist, dass wenn dein Umsatz nur noch 5% steigt, dann musst du was an den Kosten tun. Weil das ist die natürliche Steigerung der Gehälter, aus meiner Erfahrung im Tech-Bereich, ist 8-12%. Oder 8-10 vielleicht. Na, eigentlich 8-12. Wenn du die guten Leute halten willst, zahlst du bei gleichem, sagen, Headcount, zahlst du 8-12% mehr jedes Jahr. Wäre meine Erfahrung. Gerade in High-Inflation-Zeiten wie jetzt. Das heißt, Twilio wächst mit 5%, also die müssen, ja. Und da wundert mich eher, dass sie wieder nur so wenig entlassen haben, ehrlich gesagt. Und gleichzeitig führt sie das nirgendwo hin. Operative Marge ist nur noch -10%. Krass, sie sind schon auf 1 Milliarde Revenue Run Rate, also pro Quartal, also eigentlich 4 Milliarden jährlich Run Rate. Also ja, dann sind 5%, ja, ich meine, das Gute ist, dass sie ja eh schon Cashflow-positiv sind. Also das heißt, es hilft so oder so, aber nach Gap positiv werden sie damit auch nicht. Ja, und ich glaube, wir werden, ich meine, naja, würde es so ein bisschen, so vor Weihnachtszeit ist immer ein bisschen hart für die Leute, aber ich glaube schon noch, dass wir mehr sehen würden bei den Firmen, die eben nicht schnell genug wachsen. Also wenn du nicht so schon ein bisschen über 10-15% wächst und du bist noch nicht profitabel, dann kommen weiter Entlassungen. Da bin ich mir einigermaßen sicher. Wenn du irgendwie 25-30% wächst, da gibt es, glaube ich, schon mal eine Chance, noch reinzuwachsen. wenn du das Personal einigermaßen stabil hältst oder sehr selektiv heierst, aber alles andere wird schwer.
Yannick hat gefragt, wie sind eure Gedanken bezüglich AI-Übersetzungen eures Podcasts ins Englische? Zum Zeitalter der Effizienz würde das doch ganz gut passen. Haben wir die Frage nicht schon mal beantwortet, dass wir das nicht so gut finden?
Ich hatte das Gefühl, wir hatten schon mal Antwort, aber wir können nochmal, also hartes Nein war, glaube ich, die Antwort. Das Scheiß auf Effizienz in dem Fall. Warum ist Effizienz ausgerechnet da nicht wichtig? Ich glaube, weil, das hattest du wiederum schon mal, glaube ich, mehrmals gut beschrieben, der Podcast-Markt ist sehr kopflastig. Die irgendwie die Top 1% der Podcasts machen 120% der Profite oder irgendwie, keine Ahnung, jetzt ist jetzt ausgedacht, aber gefühlt ist das eine wahre Aussage. Der Median-Podcast hat nur 160 Hörer oder irgendwie, das sind die Statistiken so. Oder andersrum gesagt, nur die absoluten Top-Podcasts nehmen relevant Reichweite und damit auch Geld ein, sofern das überhaupt ein Motiv wäre. Ich glaube, unsere Stärke ist, dass wir einigermaßen guten Content in einer Nische, nämlich Deutsch, anbieten, die ansonsten mit der Art von Content ein bisschen unterrepräsentiert ist. Gibt im englischsprachigen Raum schon mehr und auch teilweise sicherlich auch bessere, je nachdem je nachdem, was einem interessiert, kann man definitiv bessere Formate oder ähnlich gute Formate finden. Und ich glaube, ganz viel Chemie, Dynamik, wahrgenommene Expertise und so würde im Englischen nicht so rüberkommen. So einfach, weil wenn du irgendwie in Bangalore oder Melbourne sitzt, interessiert dich einfach nicht, was ein Typ aus Hamburg und Berlin sich über die Tech-Woche in Europa erzählen. So, also unsere Themen sind ja einigermaßen global, aber ist es deutlich schwerer, glaube ich, zu verstehen, warum das relevant sein könnte, wenn man nicht Deutsch spricht. Und wie gesagt, man könnte es unter einem anderen Label so als Spam raushauen, dann würde man vielleicht 500 Hörer damit bekommen, vielleicht auch 2000, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, die Verwässerung der Marke und der Aufwand rechtfertigt nicht im geringsten also selbst wenn der Markt viel, viel größer ist, ich glaube, so gut wäre zumindest im Moment Content nicht, wenn er einfach nur automatisch übersetzt wäre, dass das irgendwelche positiven langfristigen Effekte hätte.
Ja, und zurück zu Spotify, die haben ja so ein Experiment gemacht mit einem von den paar Top-Shows, so beispielsweise Joe Rogan auf Spanisch. Und so 100% super war das auch noch nicht. Also selbst die dann wirklich die Riesenreichweite haben und es versuchen, ist das Endergebnis noch nicht so wahnsinnig stark. Und da Podcast ja schon irgendwie noch so ein bisschen eher das gebildete Format ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass viele es halt dann mit Subtitles eher hören oder lesen wollen.
Ja, oder ob das bessere Format nicht einfach eine komplett AI-Zusammenfassung wäre. Also warum noch ein Format haben, wenn es dann nur per AI übersetzt? Ich glaube einfach viel Chemie. Also stell dir so Jan und Olli vor, die da goldene Handschuhe Hamburg-Witze machen. Why? Warum? So. Und so exclusive sind jetzt unsere Takes auch nicht, dass man die für den englischen Markt braucht. Ich sehe das. Die andere Frage ist sozusagen, ich will jetzt mal sagen, Englisch wäre up-market gehen. Die Frage ist, gibt es sozusagen Downmarket-Sprachen, wo das noch nicht, also wo es zwar vielleicht noch kein deutlich besseres Format gibt? Also willst du es in Portugiesisch übersetzen oder in Bahasa in Indonesien oder falls es dafür Interesse dafür gibt, aber keine Ahnung, Myanmar, was man da spricht, dieses komische, ich weiß nicht, wie die Sprache heißt, aber Burmesisch wahrscheinlich. Das fände ich noch fast spannender als das sozusagen Upmarket in die USA oder in die englischsprachige Welt hochzugehen. Da würde ich eher überlegen, gibt es exotischere Sprachen, wo die Content-Konkurrenz in dem Bereich noch nicht so stark ist. Aber andererseits würde ich ja jedem erzählen, der in den Märkten ist, dass das ihre Opportunity ist. Sowas in Portugiesisch oder Bahasa, Burmesisch, Vietnamesisch zu machen. Von daher. Und andererseits, so unsere Target-Audience spricht auch Englisch und hat, ich verstehe, warum es erstmal spannend klingt, aber je mehr man sich das anguckt, und es ist jetzt nicht so, als wenn man da nie drüber nachgedacht hätte, aber es ist Gurkenkram einfach. Am Ende ist Gurkenkram. Also es ist so schon Gurkenkram und wenn du es danach übersetzt, ist es übersetzter Gurkenkram. Und außerdem macht es uns ja nicht mehr Spaß dadurch. So, wir machen halt was uns Spaß macht. Und wir hören trotzdem so, also wir nehmen Feedback trotzdem wahr und versuchen irgendwie auch besser zu werden. Aber das klingt nicht nach irgendwas, was auf unsere geheimen Top-Agenda-Ziele einzielt. Weltherrschaft, Twitter kaufen, Twitter retten.
Gibt's das?
Row Zero-Konzerte, so. Da bringt uns das allen nicht voran.
Ich bin ganz froh, dass Twitter heute überhaupt nicht hier bei uns auf der Agenda ist. Lass uns lieber über Sam Altman reden. Ist jetzt raus, warum er rausgeflogen ist?
Also was? Ich glaube, es ist ein weiteres Beispiel für die Interessenskonflikte, die er angehäuft hat, ist so bekannt geworden. Aber das so ganz, ganz neue News ist auch nicht. Aber so, es gibt ein, ich glaube, weil das gerade gefundet wurde, ist das auch bekannt geworden. Rain AI ist ein Hardware-Startup, Chip-Startup. Das hatte 2018 hatte Sam Altman investiert und 2019 dann so ein LOI oder Commitment Letter unterzeichnet. Und ich würde das eher, also The Information sagen, publiziert das relativ exklusiv, glaube ich, aber ich würde es eher als ein weiteres Beispiel nennen, warum. Also was auch spannend ist, dass die USA dann Saudi Aramco, also die Ölfirma der Saudis, als Investor rausgekauft haben aus Rain AI. Ich glaube nicht, dass das tatsächlich der Deal war, der jetzt ihn kurzfristig drohte, mal scheitern zu lassen. Aber es ist eher einer von vielen, glaube ich, der zeigt, dass er einfach in ganz vielen so naheliegenden Geschäftsmodellen so seine Finger drin hatte. Das ist übrigens die andere Sache, die ich heute mit Kollege Cepitz besprochen habe, dass bei Nvidia, wo man ja über die Bewertung sagen, verschiedener Meinung sein kann, dass man langsam schon auch deren Venture-Portfolio so ein bisschen einbeziehen muss. Dadurch, dass die sich sagen, mit dem Versprechen, Chips exklusiv zu liefern, ja in jeden Deal der Welt reinmogeln können, muss man ja irgendwann mal schauen, so ist eigentlich nicht Nvidia, also so wie Tencent, das ja auch nur eine Zeit funktioniert, gemacht hat, also bauen die nicht ein relevantes Venture-Portfolio irgendwie auf, so bei 1000 Milliarden oder 1200 Milliarden Bewertung ist das jetzt schwer relevant zu werden für ein Nvidia. Aber wenn, sagen wir, AI wirklich, wenn man jetzt mal das positivste, bullischste Szenario sieht für die ganzen AI-Startups, dann haben die ja in furchtbar vielen Startups ihre Finger drin und werden allein da nochmal ein paar hundert Milliarden machen, nur mit ihren Investments. Aber muss man mal sehen.
Wie siehst du das bei Sam und bei anderen CEOs? Ist das in Ordnung, so viel Side-Deals zu machen, so viele Investments mit Aussicht dann irgendwie, dass die eigene Firma dort Kunde wird?
Das kommt drauf an, wie man es handelt. So, ich glaube, es hat immer ein Geschmäckle und es gibt so ein, zwei Wege, wie man das richtig macht, indem man es einfach disclosed. So. Es gibt zum Beispiel Firmen, wo ich in irgendwelchen Positionen bin, die dann freiwillig entscheiden, mit irgendwelchen Firmen zusammenarbeiten, wo ich eventuell beteiligt dran bin. Aber dann ist zum Beispiel wichtig, dass nicht nur die Person, die es entscheidet, sondern auch irgendwie Compliance-Abteilungen in Firmen oder so. Also mir wäre das so oder so wichtig, aber ich finde es noch besser, wenn Firmen einfach eine Systematik dafür entwickeln, dass die einfach, dass Leute Bescheid wissen, dass es da potenziell Interessenkonflikte gibt. Prinzipiell halte ich es immer so, dass ich sage, wenn es prinzipiell irgendwas gibt, ob ich einen Freund für eine Position empfehle oder eine Freundin oder ein Produkt, wo ich eventuell investiert bin, glaube, dass das gut zu einer Company passt. Ich würde immer sagen, prüf das bitte doppelt so hart, damit nicht der Eindruck entsteht, dass es irgendwie Vetternwirtschaft ist im weitesten Sinne. Und es gehört, wenn du gute ESG-Ratings haben willst oder prinzipiell vernünftige Governance vorleben willst, dann würde ich das genauso erwarten von der Firma. Ich will nicht sagen, dass es, ich habe nicht das Gefühl, dass es überall der Standard ist, aber in den meisten Firmen, wo ich involviert bin, wird das gut vorgelebt. Das ist meine bisherige Erfahrung. Also was ich sagen will ist, erfährt das Board jetzt als letzter davon, dann hielt ich das für ein Riesenproblem, dann kann man immer noch darüber reden, ob Sam Altman schon so unersetzlich ist, dass man sich das einfach gefallen lassen muss, aber idealerweise sozusagen wissen die entweder Compliance-Gremien oder das Board dass bevor Sam Altman irgendwo auch nur $10,000 investiert. Oder man kann auch irgendeine Grenze oder so definieren, unter der man es nicht beobachtet, aber ich glaube, sobald es irgendwelche Art von Interessenkonflikten oder Third-Party-Relations gibt, sollte man eigentlich da immer so transparent wie möglich sein. Einfach um sich selber auch vor übler Nachrede oder sagen auch ja, Haftbarkeit oder was weiß ich zu schützen. Und es ist wirklich einfach, also ganz einfach. Ich kenne kaum ein Szenario, wo das jemandem geschadet hat, das freiwillig zu disclosen. Und gleichzeitig kann ich mir maximalen Reputationsschaden vorstellen, wenn es mal rauskommt, wenn die Software total scheiße war und dann kommt im Nachhinein raus, du warst daran beteiligt und es wurde eingekauft und dann ist es totale Rotze. Und von daher, es gibt ja Leute, die sagen so, Reputation, scheiß der Hund drauf. Ich würde das komplett gegenteilig sehen.
Ja. Ich finde es aber wieder bemerkenswert, wie viel Deals die dann in dieser Peak-Zeit machen. Also der Job ist ja CEO, aber die machen irgendwie mehr Deals als andere VCs in der kurzen Zeit.
Ja, fairerweise haben die wahrscheinlich irgendeine Art von Family Office, die sie dabei unterstützt. Das kann sagen verschiedene Größen annehmen. Ich will jetzt nicht davon ausgehen, dass Sam Altman am Tag 4 Gründer oder Gründerinnen getroffen hat, sondern dass er vielleicht ein kleines Team hat, was vorselektiert hat und dann hat er einmal in der Woche ein Meeting, wo er ja Nein sagt oder ich weiß es nicht. Oder dass er einfach Leuten, die er trifft, verspricht, das hier finde ich ganz spannend, ich connecte dich mal mit meinem Investment Manager und ich könnte mir vorstellen, dass wir da ein Ticket machen und der macht ein bisschen Due Diligence oder so. Aber ich verstehe, was du meinst. Also ich gebe dir trotzdem recht, gefühlt hat der, war er einer der aktivsten Business Angels im Valley. Kannst du ja mal schauen bei Crunchbase. Also, warte mal, ich schau mal kurz. Das ist vielleicht ganz spannend tatsächlich. Wenn da jetzt nichts rauskommt, heißt das immer noch nicht, dass wir Unrecht haben. Aber gefühlt hat er halt auch wirklich überall seine Finger drin. Sekunde. Also, ich weiß nicht, ob das sein einziges Profil ist. Obwohl, da sind auf jeden Fall die Latest Investments mit drin. Also demzufolge hat er 106 Investments gemacht und ja, im Herbst 2023, eher so im Wochentakt ist ein bisschen übertrieben, aber war schon,
Meinst du, der legt da richtig Geld rein oder er ist einfach als Brand so wertvoll, dass er irgendwie, dass jeder ihn auf dem Cap-Table haben möchte, weil man dann einfacher an Geld von anderen Leuten kommt?
Das kann man nur mutmaßen. Man kann sich auch andersrum vorstellen, dass vielleicht er auch einfach am Puls der Zeit sein will. Es gibt ja durchaus so Investoren, die auch früh privat investieren, um später eventuell mit einem Fonds oder mit einer strategischen Company, wobei dann wieder Interessenkonflikte natürlich entstehen. Aber ich würde schon sagen, es gibt auch Gründe, warum du einfach auch reinschnüffeln willst, so ein bisschen in den Markt. Aber klar werden sich die Firmen gern mit ihm schmücken im Zweifel. Und aus seiner Zeit von Y Combinator hat er halt einfach auch ein Netzwerk, wo er bestimmt viel Inbound-Kram bekommt. Und vom Signaling her ist er wahrscheinlich auch ein tendenziell eher attraktiver Angel.
Ein attraktives Investment scheint auch ein Konkurrent zu sein von OpenAI. Mistral, die Open-Source-Plattform aus Frankreich, ist jetzt 2 Milliarden wert. Andreessen Horowitz haben investiert, Nvidia und Salesforce auch. Gründer haben irgendwie 1 Million oder so jeweils wohl vom Tisch genommen, was ich jetzt nicht so krass finde. Aber was mir aufgefallen ist, auf LinkedIn sind da 33 Leute. Da kannst du jetzt wahrscheinlich nochmal 13 abziehen, um es ein bisschen einfacher zu rechnen, weil da ein paar VCs, Angel und so sind, die sich gerne damit brüsten, dass sie jetzt bei Mistral investiert sind. 20 Leute, 2 Milliarden Bewertung, schon eine krasse Bewertung dann irgendwie. 100 Millionen pro Person, die dort arbeitet.
Sind es immer noch nur 20 Leute?
Ja, wahrscheinlich sind die richtigen Deep Tech Engineers gar nicht mehr auf LinkedIn, aber es ist schon, fühlt sich sehr nach Hype an, dafür, dass sie das alles in Frankreich ein bisschen effizienter und günstiger machen sollen als OpenAI.
Vor allen Dingen, wann war die letzte Runde? Ist doch kein halbes Jahr her, oder?
Es gab im Oktober eine News, aber ich glaube, das war nur das Announcement dafür.
Also es war ja die Runde, auch insbesondere weil ich da eventuell falsch gelegen habe, so ich meinte, so dass ich glaube, die sagen, VC-Mathematik geht nicht, könnte nicht 100% aufgehen. Jetzt sieht es aber natürlich erstmal gut aus mit der Follow-on-Runde. Damals wurden 100 auf ein bisschen über 1 Milliarde geraced, oder wie war das zuletzt? In der La Familia und was war noch drin? Runde und jetzt sind es, ich glaube, knapp 460 Millionen oder so auf 2 Milliarden. Ja, wie du sagst, das klingt jetzt noch nicht effizienter. Also das sind so gemischt sicherlich wieder aus irgendwie Hardware, ja, Hardware-Kosten. Salesforce ist dabei, eine Nvidia. Das heißt, ein bisschen ist wahrscheinlich wieder Hardware dabei. Andreessen macht einen großen Teil. Aber prinzipiell ist es erstmal gut so. Ne? Wir haben dann eventuell ein weiteres europäisches, vermeintlich konkurrenzfähiges Modell. Noch ist nicht so weit, aber und die VCs können ja nicht alle in OpenAI rein. Von daher, irgendwas muss man ja parallel bauen. Ich glaube prinzipiell, dass eine Vielfalt an Modellen total gut sind. Ich verstehe noch nicht so 100%, warum kommerzielle Modelle da eine wirklich gute Investment-Opportunity sein sollten im Vergleich zu Open-Source-Modellen. Gleichzeitig ist OpenAI vermutlich auf eine 1 Milliarde Revenue-Run-Rate und das hat das sehr schnell geschafft. Das wiederum spricht dafür, dass man weitere Modelle funden sollte. Oder wenn man einfach an die Größe des zukünftigen Generative AI-Markts glaubt.
Ja, und Mistral ist Open Source.
Aber sie wenden das doch bestimmt irgendwo drauf an. Wieso? Wie sind Open Source?
Sie sagen, sie sind Open Source Modelle.
Okay. Dann vielleicht, um schneller zu lernen und so ein bisschen den Rückstand aufzuholen zu OpenAI. Apropos Rückstand, hast du mitbekommen, dass DeepMind, Sekunde, ich habe das hier ein bisschen tiefer drin in Trello, oder hast du schon weggeschubst, weiß nicht. Die ist ein bisschen cheeky, aber die DeepMind, also Googles AI-Leute, haben ein bisschen rumgespielt mit ChatGPT und dabei rausgefunden, dass wenn man ChatGPT promptet, einfach unendlich oft ein bestimmtes Wort, zum Beispiel Poem, Gedicht oder Company, Unternehmen, eine Firma, Gesellschaft zu wiederholen, dass irgendwann Trainingdaten ausgegeben wird. Also es sagt dann 600 Mal Poem und am Ende kommt auf einmal irgendwelche Adressen, die es mal gelernt hat. Was ein ziemlich fieser, sagen Security Breach ist. Also ist eigentlich kein Breach, sondern ist einfach eine Fehlfunktion des Modells. Ich kann mir vorstellen, dass die bei DeepMind das wissen, weil ihnen das selber mal passiert ist und sich einfach mal getestet haben, ob die bei OpenAI das Problem auch noch nicht gelöst haben. Und im Moment werden diese Anfragen abgefangen, aber das Problem scheint noch nicht gelöst. Aber sagen wir mal wieder ein weiteres Beispiel dafür, dass Trainingsdaten, gerade wenn du jetzt Firmendaten da reinschickst zum Beispiel, nicht sicher sind, sondern dass sie mit sagen, smarten Prompting noch abgerufen werden können. Du kannst das Modell zwingen, sich an gelernte Daten zu erinnern. Also geht es um ganze Adressen. Also die haben bis zu, was haben sie gesagt? Sie glauben, hunderte Gigabyte von Daten, glaube ich, da rausholen zu können, wenn sie wollten. Manche Wörter sind erfolgreicher als andere. Klingt noch ein bisschen beta, ehrlich gesagt. Ob das jetzt guter Stil ist, dass so dein Konkurrent, und DeepMind ist relativ klar ein Konkurrent von OpenAI, würde ich sagen, ob das jetzt so guter Stil ist, sich da so gegenseitig zu outen oder ob man sich das nicht auch hätte unter den Tisch zuschieben können. Aber naja, fand ich aber ganz beeindruckend, dass dann doch noch so, also ich meine,
die konkurrieren auf das gleiche Talent. Und es gibt es auf jeden Fall.
Was ich mich frage, ist, wie viele Fehler noch da drin sind, die wir noch gar nicht kennen, weil noch niemand wirklich dumme, komische Fragen hinstellt.
Es wird ja alles verschoben. Also der GPT-Store kommt jetzt doch nicht mehr dieses Jahr, angeblich wegen dem ganzen, die Leute müssen sich erstmal wieder einfinden und es war jetzt hier ein bisschen Unruhe. Google.
Aber Gemini kommt doch noch diese Woche angeblich.
Ja?
Gemini, das Google-Produkt, wurde ja verschoben, auch irgendwie Short Notice. Aber angeblich soll es jetzt doch noch eine Public-Demo geben, wenn ich es richtig gelesen habe.
Ah, ich habe gedacht, das wär mein nächster Punkt geworden, dass die auch verschoben haben. Aber
Nee, du hast ja vollkommen recht. Also eigentlich war es vor letzte Woche angedacht, dass Google mal Gemini zeigt, oder Gemini, was sagen das Konkurrenzmodell sein sollte zu GPT-4 und angeblich more capable, leistungsfähiger. Dann wurde es abgesagt und jetzt soll es angeblich doch kommen. Naja.
Lass uns eine Hörerfrage machen. Elena fragt, was sind die Vor- und Nachteile, Geld von Familie und Freunden für eine Unternehmensgründung anzunehmen? Gibt es Vorteile, außer schnell an Geld zu kommen?
Also es gibt, man nennt ja typischerweise so diese erste Runde, bevor man sagen, professionelles, institutionelles Geld nimmt, die wird ja oft so als Friends, Fools and Family bezeichnet. Sozusagen, das soll bedeuten, dass man das erste Geld so in, also gerade First-Time-Founder kriegen das erste Geld oft, wie gesagt, von Freunden, von aus der Familie eventuell, der Onkel hat ein bisschen Geld oder die Tante, was oder man erbt es von Großeltern. Und Fools irgendwie, das sind dann heillose Optimisten oder wie auch immer. Prinzipiell würde ich sagen, wenn man das irgendwie vermeiden kann, würde man natürlich jetzt nicht zwangsläufig Geld von der Familie nehmen, glaube ich. Weil die Gefahr ist natürlich immer, dass man sich irgendwie da, also sofern man seine Familie noch mag, wäre es, glaube ich, dumm, sich wegen Geld zu streiten. So. Wir können gleich darauf eingehen, wie man das so ein bisschen lösen kann, aber von daher ist es eigentlich immer besser, wenn man kann, professionelle Business Angels zu nehmen, die nicht böse sind, wenn ihr Geld mal verbrannt wurde oder VCs, die schon im Seed Stage oder Pre-Seed Stage investieren, das gibt's ja durchaus. Wenn man aber glaubt, das ist die einzige Möglichkeit, dann würde ich sagen, dass um Streit zu vermeiden, dass man relativ transparent ist, was das Risiko angeht. Also dass man sagt, so, wenn das alles funktioniert, dann kann sich dein Geld schon vervielfachen. Aber es gibt auch ein sehr relevantes Risiko, dass du einfach 100% des Gelds verlierst. Also man ist ja vielleicht selber total optimistisch und glaubt, das kann nur funktionieren, du besitzt auch der größten Idee der Welt. Aber Fakt ist, wenn du für ein Startup Geld raised, dann ist das immer Risikokapital. Und ich glaube, es ist dann okay, wenn, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der das macht in deiner Familie, ist so gut diversifiziert, dass er noch in 10, 20 andere Startups investiert, so dann ist er sich dessen vielleicht sowieso bewusst oder sie. Oder einfach so fucking rich, dass er es einfach gern macht, um dir zu helfen. Oder, keine Ahnung, es ist die Oma oder der Opa, die, wo man sagen kann, hey, bevor du mir in 5 Jahren Geld vererbst, willst du mir nicht diesen Traum erfüllen und meine Firma unterstützen, die könnte pleite gehen, aber es könnte, ist auch was ich unheimlich gern machen würde. So. Ich glaube, was wirklich kompliziert ist, so zu tun, als wäre das jetzt das next big thing und das könnte gar nicht schief gehen, weil dann erhöht man das Potenzial, dass es später zu enttäuschten Erwartungen kommt und zu Streit. Weil es hilft schon, dass wenn man Risikokapital ausgibt, dass man auch weiß, dass das morgen weg sein kann.
Ich würde dich ja gerne mal erleben, wie du Geld raised. Du hast das ja noch nie gemacht, oder?
Doch. Als angestellter Geschäftsführer habe ich mal Geld geraced.
Ja, aber so in einem Seed.
Oder versucht. Nee, Spaß.
Wie du Leute überzeugst, dir doch bitte kein Geld zu geben, weil es so risikobehaftet ist.
I play hard to get. Ich würde schon sagen, dass das mein Naturell nicht perfekt trifft, weil ich jetzt nicht dazu neige, mich überzuverkaufen, glaube ich. Also ich kann Leuten schon auf einem rationalen Level erklären, warum das besonders hohe Chancen hat oder warum ich glaube, dass das Outcome am Ende besonders groß ist oder die Kapitaleffizienz besonders hoch. Das wäre mein Weg. Ich bin nicht der typische Typ, der jetzt sagt, hier kann gar nichts schief gehen. Das ist hier eine highly competitive Runde. Ja, dazu kann ich dann nicht einfach genug lügen, glaube ich. Oder was meinst du?
Ja,
meinst du, dass ich mich selber runterhandle, mehr oder weniger?
Genau, weil du, ja.
Ja, sag halt mal, wie du zu diesem Podcast gekommen bist.
Also, du kannst einfach nicht Nein sagen. Deswegen bin ich zu dem Podcast gekommen. Du kannst mal gut ablehnen oder du kannst gut entscheiden, dass es eine schlechte Entscheidung ist, aber du kannst dann doch nicht Nein sagen.
Ja. Ich kann schon gut verhandeln, wenn ich Bock habe, aber ich bin nicht bereit dafür zu lügen oder Dinge unwahr darzustellen. So, das.
Aber es muss ja eigentlich jeder machen, der Fundraise. Also,
wenn du mich fragen würdest, so würdest du lügen oder ein Verbrechen begehen, damit deine Firma überlebt? Oder ich würde eher die Firma zuschließen, glaube ich. Mir ist das, also ist eine schwere Abwägung, weil es ja auch um Jobs geht und so weiter, aber ich glaube nicht, dass der Zweck alle Mittel rechtfertigt oder so.
Mir
ist schon wichtiger, mich im Spiegel anzuschauen. So dieses Übermoralistentum, das ist schon sehr tief in mir drin und das beziehe ich natürlich nicht nur auf andere, die ich kritisiere, sondern ich bin da selber auch mein größter Feind und ich würde tatsächlich eher sagen, einen Misserfolg in Kauf nehmen mit erhobenem Haupt, als dass ich weiß, meine Firma hat nur überlebt, weil ich Bullshit erzählst, ist nicht schlimm, aber sagen, weil ich jemanden betrogen habe oder so. Das, ja. So weit würde ich niemals gehen.
Betrogen ist ein bisschen.
Kannst halt sagen, es ist kein Killerinstinkt, aber.
Ja, aber also du kannst doch eigentlich kein Geld raisen, ohne dass du immer wieder eine neue Geschichte erzählst.
Ja, ich glaube, es gibt eine Fine Line. Ich glaube, das kommt natürlich darauf an, wie es der Firma geht. Du kannst ja schon Fantasie, an die du selber glaubst, verkaufen. Und ich glaube, man kann eine Firma auch als attraktiv darstellen, ohne zu lügen und Bullshit zu erzählen. Zumal gute Investoren den Bullshit eh nicht kaufen.
Aber wie kannst du denn eine Fantasie auf einer 2 Milliarden Bewertung erzählen und daran glauben? Mal ganz ehrlich. Jetzt Mistral oder sowas. Oder da musst du doch.
Und kannst du einfach sagen, dass der Supply begrenzt ist? Es kann nicht jeder in OpenAI rein und wir sind das next best thing. Das kann ich wiederum verkaufen. Das ist zu dem Zeitpunkt zumindest nicht unwahr. So. Noch nicht klar. Also du bist weder abgeschlagen noch der sichere zweite Platz. Aber du kannst sagen, wir haben eine gute Chance drauf. Das finde ich nicht unredlich. Ich finde es kompliziert, wenn du einfach eine falsche Story, wenn du irgendwie deine Umsätze zusammenkaufst und sagst, hier, wir skalieren gerade brutal, wenn du sagst, wir sind eine Tech-Plattform und eigentlich bist du irgendwie so ein Tech-Enabled Roll-Up-Play. So. Ich finde, da darf man immer noch Fantasie verkaufen. Man kann immer noch sagen, so, wir drehen hier ein großes Rad und über Technologie werden wir da irgendwann nochmal 2-3 Punkte Rohmarge rausbekommen oder so. Und ich finde der große Unterschied ist, ich glaube, du kannst im VC sowieso alles erzählen, was du willst. Das ist mir passiert, also darüber richte ich nicht. So, wenn du irgendwie Massa, Sun, Mubadala oder whatever, Piff, sonst was, das sind professionelle Investoren. So. Das sind, und ich finde, unter Kaufleuten gelten so ein bisschen andere Regeln. Wenn jemand dann keine Due Diligence macht oder so und das unterschreiben will, I don't care. Ich sehe es komplett anders, so, wenn es so ein bisschen um öffentliche Wahrnehmung oder Privatinvestoren geht. Da finde ich, sind die Grenzen nochmal deutlich höher. Aber wir wollen uns eigentlich keine Moralisten-Debatte. Eigentlich ging es um Seed-Finanzierung aus der Familie. Wenn man es anders machen kann, nicht mit Freunden und Familie machen, glaube ich. Das in der idealen Welt überleben deine familiären und freundschaftlichen Beziehungen länger als dein Startup. Im Durchschnitt ist das auf jeden Fall wahr. Wenn man darauf angewiesen ist, dann würde ich die Transparenz schaffen und den Leuten ganz klar fragen, wirst du, wenn ich dir in 3 Jahren sage, dein Geld ist weg, wird es unsere Beziehung verändern? Sich so ein bisschen, ich finde, es hilft immer, sich sozusagen in zukünftige Situationen reinzuversetzen. Weil erstmal geht im Heute geht niemand davon aus. Aber wenn du sagst, wenn du dir selber einmal sagst, okay, mein Startup ist pleite, ich gehe jetzt zu der Person zurück und muss der das erzählen, wie fühle ich mich dabei? Dann merkt man vielleicht schon, was geht und was nicht geht. Eine andere Frage ist hier, wie würde man das vertraglich lösen? Ich würde das natürlich genauso lösen, als wäre es ein professioneller, also auf jeden Fall einen Vertrag machen. Einfach so, falls man sich wirklich streitet, so, dann sind Verträge genau dafür da. Ja, unfairerweise, jemand, der dich vielleicht wirklich mag oder dir einen Traum erfüllen will, ist eigentlich nicht der beste Test für deine initiale Hypothese. Also es gibt ja einen Grund, warum selbst manchmal fragen sich Leute, warum Second-Time-Founder, die vielleicht schon mal irgendwie 12 Millionen mit dem Exit gemacht haben, warum nehmen die wieder Venture Capital? Die könnten doch bis zur Series A eigentlich das Ding locker selbst durchfinanzieren, wenn sie daran glauben. Und es gibt verschiedenste Gründe, aber einer der Gründe dafür ist, dass der Markttest nicht nur sagen Product Market Fit mit Kunden ist, sondern auch, ob Investoren dir dafür Geld geben. Also A, bekommst du mit Investoren natürlich auch weitere Meinungen an den Tisch und weiteres Feedback, aber vor allen Dingen sagt dir jemand, ob deine Idee gut ist oder nicht gut. Und wenn du nur für dich selber entwickelst oder von nahen Freunden, die die Meinung nicht sagen wollen, supported bist, dann ist die Gefahr groß, dass du einfach sagen keinen guten Feedback-Cycle mehr hast. Und sagen wir, deine Oma Gretel oder deine beste Schulfreundin wird die vielleicht nicht ehrlich sagen, wenn sie deine Idee doof findet. Sondern die wird halt sagen, mach weiter, es kann funktionieren, du bist so ein cooler Typ. Und allein das spricht dafür, sagen eher Leute, die eine gewisse persönliche Distanz haben, nach Geld zu fragen. Die sind im Zweifel ehrlicher.
Weil die werden dir auch nicht sagen, dass du das sein lassen sollst. Die Professionellen schreiben das ja sofort ab, wenn das nicht funktioniert. Es wird dich ja keiner, egal wer, es wird dich keiner zur Seite nehmen und sagen, hier, ich glaube, es wäre besser, wenn du jetzt mal was anderes machst.
Also ich würde schon sagen, ich habe Zweifel. Es gibt Leute, denen schreibe ich so, ich würde dich niemals von der Idee abbringen, aber es ist aus den Gründen nichts für mich. Und es gibt auch Leute, denen ich erkläre, warum ich die Idee nicht, dass ich die Idee nicht für gut halte, finde. Oder warum ich nicht investiere. Das heißt immer noch nicht, dass ich recht habe oder das, aber ich würde schon sagen. Aber ganz ehrlich, viele VCs sagen, passt jetzt gerade nicht, weil sie, wenn es doch klappt, gerne die nächste Runde vielleicht auch noch mitmachen wollen. Da hast du schon recht, da bin ich vielleicht.
Genau, und wenn es dann nicht funktioniert, wird auch keiner sagen, jetzt hör mal auf damit. Also, wenn jetzt da irgendwie 20 Angels investiert haben, kommt natürlich irgendwann die Frage, okay, wir brauchen mehr Geld und ja, jetzt bin ich nicht mehr dabei oder so, aber es wird ja keiner dich zur Seite nehmen und sagen, so, jetzt hör mal auf damit.
Ja.
Mal angenommen, Elena hat jetzt ihre Mutter, ihre Schwester und ihren Opa überzeugt, ein bisschen Geld reinzulegen und würde als nächstes dich gerne als Angel haben. Du siehst, der Cap-Table ist aufgeteilt, irgendwie 10% gehört der Familie und 10% dem Gründerteam. Würdest du das machen?
Und wem gehören die 81?
90% dem Gründerteam, habe ich 10 gesagt. Also 10% der Familie und 90% dem Gründerteam.
Dann würde ich die Idee und den Markt und das Startup und das Team bewerten. Erstmal, ich glaube, wenn jetzt 10% sozusagen in Pre-Seed eben, wie gesagt, dieses Wort Friends, Fool and Family kommt ja nicht von irgendwo. Es gibt schon Setups, wo das genauso war. Ne? Also du wirst fairerweise, ich glaube, das Missverständnis ist so ein bisschen, wenn du Friends, Fools and Family sagst, dann denken First-Time-Founder wahrscheinlich wirklich an Family and Friends. Und bei Second-Time-Founder heißt es aber ganz oft so, das ist jemand, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Das ist mein ehemaliger Co-Founder, mein erster VC. Das ist ein Unternehmer, den ich kennengelernt habe, während ich selber Founder war und jetzt investiert er in mein Unternehmen. Also es sind dann eher Friends, aber professionelle Friends oft. Dieser Family-Aspekt ist nicht so groß da drin. Wenn dein Onkel Zahnarzt ist, 2 Millionen hat und 25.000 investieren, ist 1% seines Geldes und der ist dann nicht böse, weil er dich gewinnen lassen will, why not? So, aber eigentlich meinen Friends, Fool and Family ist auch eher so die Leute, die am meisten an dich glauben und die sind dir manchmal ein bisschen näher, aber es sind eigentlich professionelle Investoren und vor allen Dingen sind die nicht sauer, wenn du dein Geld durchbringst. Man muss noch ein bisschen unterscheiden zwischen ob du jetzt wirklich was Hochrisiko, hohe Upside baust oder ob es eher so ist wie, du baust eine kleine Agentur oder Freelance-Firma auf oder ein E-Commerce-Business, wo die Ausfallrate deutlich kleiner ist. Man braucht wirklich nur einen Anlauf. Sagen wir so, du willst handgeklöppelte Eierwärmer kaufen, ne? So ein kleines Hütchen, die du über das Frühstück rüber machst, damit die warm sind, so. Und musst die in Polen produzieren lassen oder in Bulgarien, so. Und du brauchst eine Anschubfinanzierung und danach bist du aber relativ sicher, du kannst sie ohne Verlust verkaufen. Das ist vielleicht auch eher noch was für die Familie, wo das Risiko ein bisschen besser einschätzbar ist. So, da gibt's natürlich auch ein Risiko. Aber wenn es wirklich Startup im Sinne von 7, 8 von 10 werden scheitern, ist, wie gesagt, ich würde mal raten, möglichst früh die Erwartung gerade zu ziehen. Ansonsten führt das zu Enttäuschung. Und ist in der Regel nicht wert, für irgendeinen Startup-Check so deine Familie oder deine Freunde über den Tisch zu ziehen. Und die werden sich über den Tisch ziehen, egal wie gut man es meint, wenn man nicht von Anfang an ehrlich war. Und zu enthusiastisch war vielleicht, dann werden sie es vielleicht falsch verstehen.
Wie siehst du es bei einer Later Stage? Also zum Beispiel, du machst Series B oder so und sagst auf einmal, hey, Freunde, kommt mal dazu, das ist eure Opportunity.
Das wäre weird. Also sowohl, wenn die schafft, also sagen wir, jemand sagt mir, ich muss hier meinen Onkel noch mit reinnehmen, dass er nicht sagen, du checkst irgendwie nicht, was du gerade machst. Wenn er nicht strategisch ist und du tauschst einen potenziellen guten Business Angel gegen irgendwie Kumpel oder Familie ein, fände ich komisch. Schlechte Entscheidung. Wenn du das meinst. Aber ja, dann ist es auf jeden Fall sehr komisch.
Ich würde Friends machen, ich würde Fools und Fools auch, Family würde ich draußen lassen.
Und also was ich immer wieder sehe ist, Maintenance-mäßig, also sagen vom Aufwand der Verwaltung her, sind das wahrscheinlich so die teuersten. Also ich glaube, wenn du irgendwie deine Firma gegen die Wand fährst, sind die Leute, die irgendwie 10, 20 Investments im Jahr machen, die ersten, die sagen, Alles Gute, erhol dich gut. Sag, wenn du was Neues baust, dann reden wir wieder. Und die Leute, die das erste Mal investieren in einen guten Freund oder was weiß ich, sagen, kannst du nicht noch dies machen, kannst du nicht noch das machen, ist es wirklich vorbei, was wenn dies, was wenn das.
Ja. Lass uns über Exits reden. Ich würde sagen, anonym hat uns jemand geschrieben, dass sie in der Verhandlung sind mit einem größeren Unternehmen über eine potenzielle Zusammenarbeit. Sie wollen uns bevorzugt kaufen. Wie bewertet man den Vertriebskanal bzw. den Zugang zu den Kunden? Wir haben hauptsächlich diesen Teil einzubringen, Infrastruktur und was sonst noch für die Skalierung nötig ist, kommt von Ihnen. Also ich verstehe, Sie verkaufen irgendwie eine Vertriebsagentur oder 2, 3, 5 Leuten.
Sie haben Kundenzugang, das ist Ihr Hauptasset, habe ich verstanden. Ist nicht ganz, also A, dafür hat man gute Anwälte eigentlich, um sowas zu strukturieren. Mein intuitives Gefühl wäre, dass Sie am ehesten, dass man irgendeine umsatzbasierte oder EBIT-basierte normale erstmal einen Kaufpreis vereinbart. Und was man sagen könnte, also deine Angst ist ja so ein bisschen, du verkaufst jetzt die Kunde, die Software deiner neuen großen Mutter an deine Kunden und generierst dafür sehr viel Geld für die Firma und kriegst davon nichts ab. Und man kann es entweder so machen, dass man sagen, die Tochterfirma, die gekauft wird, als Entity einfach bestehen lässt und dann macht man ein Earnout, dass man sagt, die kriegt eine vorher festgelegte Vertriebsprovision auf die Produkte der Mutter, die sie verkauft. Also sagen wir, SAP kauft jetzt Personio, so als Beispiel. Würden sie nicht machen, glaube ich, aber die kaufen Personio. Und dann würden sie jetzt sagen, wir glauben, dass Personio-Kunden alle auch die ganzen SAP, ERP, was weiß ich, kaufen würden. Und dann können sie natürlich sagen, für alles, was durchverkauft wird von Personio an SAP, kriegen sie so und so viel Prozent der Rohmarge sozusagen, bleibt in Personio drin und das geht in Earnout der Founder. Oder Put-Call-Optionen, also dass die Founder bis ihre restlichen Anteile bis zu einem gewissen Tag verkaufen können und dazu gilt dann wieder eine Bewertung inklusive dieser Vertriebsprovision. Vorteil ist, dass sie beweisen, dass sie die Firma, weil du musst ja beide Seiten befriedigen, ne? Also auch die Mutter möchte natürlich wissen, können die das wirklich verkaufen? Die wollen ja auch nicht überzahlen, logischerweise. Wir sehen das jetzt gerade aus der Sicht der gekauft akquirierten Tochter, aber das Interesse der Mutter ist, ich will nicht überzahlen, weil die sagen natürlich, die können ihren Kunden alles verkaufen, dann machen sie es aber nicht. Und die Tochter möchte nicht zu niedrig bewertet werden auf den jetzigen Zahlen, sondern auf dem, was sie an zukünftigen Vertriebspotenzial entwickeln kann. Das heißt, du brauchst letztlich irgendeine Art von Performance-Deal. Das heißt, du kannst sagen, du machst die Tochter zu einer Art Vertriebseinheit zusätzlich. Das heißt, du lässt sie als einzelne Einheit, Entity, Firma bestehen und sagst, machst einmal einen Vertriebsdeal, der heißt so, das ist der Revenue Share für Vertrieb und darauf basierend haben wir entweder ein Earnout, also dass ich später nochmal Geld bekomme, je nachdem, wie die Performance der nächsten 3, 4 Jahre ist, oder Put-Call Konstellation, das heißt, die Firma können ihre Anteile aktiv verkaufen oder dazu gebracht werden, ihre Anteile zu verkaufen zu gewissen EBIT-Multiples, auch abhängig von der jeweiligen Performance. Oder du kaufst die Firma zu 100% und sagst, aber machst noch einen anderen Performance-Deal, der sagt, wenn wir die und die Leistung durchverkaufen durch diese Firma an eure Kunden, dann gibt es eben nochmal, sagen wir mal, einen Bonus oder sowas, der das zusätzlich vergütet. Das wäre jetzt meine populär-juristische Opinion. Das ist keine Rechtsberatung, dafür sind Anwälte da, das zu strukturieren, sodass beide Parteien, also wenn ihr gekauft werdet, wird die andere Partei wird immer sagen, gut bewaffnete Leute mitbringen. Das heißt, ihr solltet euch auch anwältlich vertreten lassen und nicht sagen, ich habe im Doppelgänger-Podcast gehört, so soll ich es machen. dafür sind Gesellschaftsrechtler da, das zu machen. Aber das wären so die ersten zwei Sachen, die mir einfallen. Auf jeden Fall niemals auf, wir haben uns das so vorgestellt, verlassen, sondern das sind schon genau die Sachen, die man vorher regeln muss.
Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io/disclaimer nachlesen.
Dann lass uns zum Schluss auf eine deiner Ideen von 2022 schauen. Samsara hat reported, wir haben es letzte Woche vergessen, du hast die Zahlen eingetragen, Aktie hat positiv reagiert und sieht, wenn man sich Year-to-Date anschaut, sehr schön aus.
Verdreifacht, sag's ruhig.
Ja, verdreifacht. Ey, zu der Zeit, zu der du das als heißen Tipp gesehen hast, da ist noch nicht die Verdreifachung da, aber man sieht auf jeden Fall.
120%. Ey, du und Schäpitz können auch mal einen Podcast zusammen machen, ihr erzählt genau das Gleiche.
Nee, 120%, der falsche Chef gesagt hat.
Ja. Dann erklär uns mal, warum die Zahlen so gut
sind. Ich höre nie die Aktien, die gut gelaufen sind, so auf Twitter. Aber vielleicht auch, weil ich nicht mehr so viel auf Twitter bin. Also Samsara macht eine Software zu Fleet Management, ist der Überbegriff wahrscheinlich, also mit GPS-Daten, Dashcams, also Kleinkameras im Pilotencockpit vorne, oder wie sagt man das, auf dem Bock, da auf dem Trecker. Was weiß ich, Führerhaus, heißt nicht Führerhaus? Darf man Führerhaus noch sagen? Heißt das Führerhaus?
Kajüte?
Führerhaus klingt so nach Obersalzberg oder wie heißt das da? Naja. Also, sie bauen Hardware und Software, womit man die fahrende Belegschaft so ein bisschen überwachen kann. Und das führt aber zu Kosteneinsparungen, damit auch Spriteinsparungen und der besseren Ökobilanz und zu mehr Sicherheit, vor allen Dingen weniger Krankheit und so weiter. Genau, das verkaufen sie an hauptsächlich Logistikunternehmen, also mit Truckflotten und also Lebensmittelleuten und so, auch die ihre eigene Logistik haben. Und zunehmend auch an Bauunternehmen und sogar Airlines und so, die es auf dem Flugfeld in Flughäfen benutzen teilweise. Da gibt es ja auch einen großen Maschinenpark. Ich glaube, was raussticht, ist, dass also Samsara ist so zu Höchstzeiten mal um 66% gewachsen vor 2 Jahren. Ich glaube, IPO ist auch noch gar nicht so lange her. Ja, so 2 Jahre rund. Und ist jetzt aber sehr allmählich auf 40% runtergegangen. Und ich würde sagen, ein bisschen langsamer, als wir das bei vielen anderen SaaS-Unternehmen sehen. Also die Deakzelerierung des Revenue-Wachstums ist langsamer als normal, in Anführungsstrichen. Rohmarge hat sich sehr gut entwickelt, von 72,2 auf 74,1 nochmal hoch im letzten 12 Monaten. Kosten, wie gesagt, Umsatz wächst 40%, Kosten steigen nur 24%, die operativen Kosten. Dadurch hat sich Rohmarge verbessert von -37,5 auf -23%. Operating Cashflow schon längst positiv. Das heißt, es ist hauptsächlich Abschreibung und Share-Based Compensation, sagen die, das Gap-Ergebnis noch ins Negative ziehen. Ist auf einem guten Pfad. Man sieht ein Operating Leverage. Die Kosten wachsen langsamer, als der Umsatz steigt. Und wie gesagt, das Umsatzwachstumsverlangsamung ist nicht so schlimm, wie man denkt. Und der CEO meint, und klingt ein bisschen nachvollziehbar, das könnte halt so ein Produkt wie, ich habe letzten Podcast gesagt, Preisvergleich ist so lustig, weil wenn die Wirtschaft wächst, kaufen Leute mehr, wenn schwer ist, vergleichen Leute mehr Preise. Und Samsara könnte so ein bisschen ähnliche Kategorie sein, nämlich, also wenn die Wirtschaft investiert, dann sagen, profitieren sie vom CapEx, von den Ausgaben der Unternehmen. Wenn schlecht läuft, gewinnen sie auch, weil die Solution, die sie bauen, quasi für sich selbst zahlt. Ne? Also ich installiere das in meinen Trucks und danach spare ich Energie oder ja Diesel letztlich. Das heißt, zahlt für sich selbst, hat einen Kosteneinsparungseffekt. Es sind im Anführungsstrichen gute Investitionen. Von daher scheint es auch in Krisenzeiten nachgefragt zu sein, das Produkt. Auf jeden Fall läuft der Umsatz gut. Zeigen sie Billings? Nee, Billings sehe ich nicht. Inventories sehen im Vergleich zum Umsatz nicht deutlich erhöht aus, ein klein bisschen, aber deutlich unterm Vorjahr. Also man könnte fast sagen, das sieht aus, als wenn sie so ein bisschen ausverkauft wären. Das erklärt so ein bisschen Cashflow-Effekt vielleicht auch. Gute Zahlen, ich glaube, haben auch sehr stark zugelegt. Einfach wie gesagt, Anfang des Jahres verdreifacht. Gut ist einer der besseren Tipps. Besser als ZipRecruiter, habe ich das Gefühl.
Ja, hast du auch gekauft?
Nee, ich besitze sie leider nicht mehr. Tatsächlich. Aber ich habe die damals, es war einfach das, wovon ich mich damals emotional am ehesten trennen konnte. War jetzt nicht das Schlauste wahrscheinlich, was ich verkauft habe. Würde ich sie jetzt besitzen, würde ich keinen Grund sehen, sie zu verkaufen. Also ich finde es, meine Hypothese hat sich nicht geändert. Das Einzige, was mir, wenn ich irgendwann es kommen sehe, dass autonome Flotten deutlich mehr, also Samsara augmentiert letztlich mit AI quasi menschliche Fahrer, Und würdest du davon ausgehen, dass weniger menschliche Fahrer irgendwann unterwegs sind, dann könntest du sagen, Samsara würde vielleicht der Verlierer von 100% autonomen Fahren sein. Aber bis dahin bin ich erstmal weiterhin optimistisch dafür. Bin zufrieden, schade, dass ich ihn nicht mehr habe, aber haben sich gut entwickelt. GitLab hat noch reported, aber müssen wir nicht machen. Aber ist im steht drin heute Abend Report noch. Asana reported, glaube ich, was noch? Ich glaube 3-4 Sachen. Aber die machen wir dann, also die haben gestern reported, wenn ihr das hört. Die machen wir dann alle Samstag für die geschmeidige Wochenendfolge. Und damit ihr es aushaltet bis dahin, dürft ihr Chipitz und Klöckner aus der Springer-Sauna hören.
In diesem Sinne, habt einen schönen Mittwoch. Bis Samstag.
Ciao, ciao.
Peace. Der Doppelgänger Tech Talk Podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Blöckler, recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Off. Weiter diskutieren kannst du in unserer Doppelgänger Discord Community. Fragen und Anfragen kannst du uns gerne per Mail an podcast@doppelgänger.io schicken. Unsere aktuellen Werbepartner findest du in unseren Shownotes. Vielen Dank für deine Zeit und bis Samstag.